Ist das klasse. Also deshalb nochmal herzlich willkommen alle heute Abend zu unserer Gemeinschaftsstunde. Und das Wort zum ersten Advent, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir freuen uns in dieser Zeit, dass Jesus geboren ist. Wir feiern die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem in Erinnerung jedes Jahr an Weihnachten. Und weiter bedeutet ja Advent auch Ankunft im Sinne vom Wiederkommen, wie es Jesus versprochen hat. Er kommt wieder. Das hat er uns versprochen. Und ich gebe es zu, jedes Jahr denke ich, wie schön das wäre, in der Adventszeit mal 4 Wochen bewusst, besinnlich diese Adventszeit auch anzugehen, sich nicht von dem hektischen Treiben anstecken zu lassen. Es ist aber sehr schwer. Und ich finde einfach, sich bewusst zurückzuziehen und zu denken oder nachzudenken, was bedeutet für uns, Jesus ist in diese Welt gekommen als Mensch. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch, dass wir ab und zu doch innehalten können in dieser Adventszeit und dass wir dann eine Freude bekommen als Christen. Wir wissen, Jesus, unser Heiland, der in die Welt gekommen ist und nicht nur in die Welt, sondern in unser persönliches Leben, in unsere Krise, in unsere Nöte, in unsere Schwierigkeiten, in unsere von Krankheit und Leid behaftete Umstände. Wir sind nicht alleine. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diese Gemeinschaft schon in deinem Namen, im Namen Jesu, im Namen Gottes, des Vaters, Jesus, deines Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen dürfen. Ich danke dir. Und wir möchten dir Danke sagen, Jesus, dass du der Sieger bist. Du bist in diese Welt gekommen als Sieger. Und du bist in diese Welt gekommen als Mensch zu uns und wir danken dir dafür. Wir danken dafür, dass du auch versprochen hast, dass du wiederkommen möchtest. Du siehst jede und jeden Einzelnen heute Abend hier, wo man herkommt, was uns bewegt, was uns Kummer macht, was uns Freude macht, wo man dran fast verzagen möchte oder wo man uns dran freut. Du siehst jedem Einzelnen ganz tief ins Herz hinein, dafür danke ich dir. Rede du durch deinen Geist heute Abend zu uns und rühre du uns an. Amen. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass wir aufschlagen die Nummer 812. Das ist Psalm 24 und den können wir doch alle zusammen lesen. Die Überschrift lautet, der Herr kommt stark und mächtig. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König das Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Zum Paulus und dem Brief an die Thessalonicher auf seiner zweiten Missionsreise, als Paulus dann nach Europa kam. Die hat ihn ja dann quasi nach Thessalonich gebracht und die Zeit, wo er dort war, in der relativ kurzen Zeit, hat er diese Gemeinde, diese neue, junge Gemeinde gegründet. Für die Juden, die dort in der Stadt lebten, war das natürlich ein großes Ärgernis und Paulus musste dann daher auch die Stadt relativ schnell wieder verlassen, weil behauptet wurde, er verstieße gegen die Gebote des Kaisers und so weiter. Also da war schon wieder quasi Verfolgung. Und man vermutet, ich kann es aber nicht verifizieren, ich habe jetzt von 2 Stellen das gelesen, dass Paulus wohl nur ganz wenige Wochen dort war, vermutlich nicht einmal einen Monat lang. Und vom Timotheus hat er dann gehört, ich meine, ehrlich, stellt euch mal vor, keiner von uns hätte eine Ahnung vom Evangelium und da kommt einer, der drei Wochen hier erzählt was, eine ganz neue Lehre, oder die, also nicht neu, aber von Christus. Und das sind drei Wochen. Und da gibt es ja natürlich sehr viele Fragen dann. Ich meine, die können ja jetzt ihn als Leiter gerade gar nicht fragen. Und er kommt natürlich, weil er ist jetzt schnell wieder gegangen oder musste schnell gehen. Und der Timotheus war dann wohl dort und hat ihm dann auch von denen Fragen berichtet, was die alles da so auf dem Herzen haben. Und die Thessaloniker, und daher schreibt Paulus diesen Brief an die. Und der trägt, wenn man die Paulusbriefe so vergleicht, auch recht persönliche Züge. Er ermutigt die junge Gemeinde, dass sie an ihrem Eifer dranbleibt. Allerdings dadurch, dass sich halt manche der Neubekehrten ihr Leben nicht so ganz nach Gottes Geboten gestalteten, gerade im Bereich von Geschäftsbeziehungen, Ehrlichkeit, von Ehe, hat er jetzt dieses Thema auch mit aufgenommen. Er schreibt in den, wir steigen heute im vierten Kapitel ein und die Endkapitel davor, schreibt er zuvor viel über den Glaube, macht so eine Art nachhaltige Gemeindearbeit, würde mir heute sagen. Es geht um Verantwortung, die man aus Liebe wahrnimmt, und Paulus geht es einfach darum, dass die Neubekehrte in Thessalonich in ihre Grundwahrheit einfach gefestigt werden, die sie schon von ihm gehört haben. Von Daniel dann die Auslegung dazu von Paulus in seinen doch sehr, ja, in diesen Worten zum Thema Heiligung, so steht es zumindest im Kapitel bei mir in der Bibel drüber. Man könnte auch sagen zum Thema, wie sieht ein Leben aus, das Gott ehrt? 1. Thessalonicher 4, die Verse 1 bis 12, Ermahnung zur Heiligung. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin aber immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut er auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet und setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid.
Das ist doch mal ein Text für den ersten Advent, oder? Also Heiligung, Unzucht, finanzielle Angelegenheiten, was haben wir noch so gehabt? Bruderliebe, scharfe Häusle baue. Ja, so lauter wichtige Themen zum ersten Advent. Ich bin froh, dass wir ein paar Adventslieder gesungen haben und das Kerzen noch angezündet haben, dass wir überhaupt da so ein bisschen was vom Advent spüren, weil ganz ehrlich, also als ich mich vorbereiten sollte, ich hatte eigentlich schon Lust drauf, so. Also auf das heute, und dann war ja noch die Gedächtnisstunde für Manfred Hornberger heute Nachmittag. Und da habe ich mal geguckt, was im Textplan dran ist. Nach der 1. Thessalonicher bestimmt irgendwas mit Jesus kommt wieder und so. Pustekuchen, das haben sie auf nächste Woche verschoben. Ja, nein, man muss ja mit diesem Text einfangen. Und ich habe ganz ehrlich, also mir ging es so, das war wie so ein Ringkampf mit diesem Text. Ich habe da echt gerungen, habe mir ein paar Mal überlegt, schmeiße ich das über den Haufen, mache ich irgendwas ganz anders oder mache ich gleich den Text von der nächsten Woche. Ja, hätte ich ja irgendwie machen können, aber dachte ich, na, das ist mit dem Textplan ja auch so eine Sache, ja, also, wenn wir es schon verheiligt haben, Es gibt ja so Sachen, die sind heilig, bei den APIs würde ich sagen, das ist der Textplan, das ist so eine heilige Kuh, die kannst du nicht so einfach schlachten. Da musst du schon viel Mut haben. Ja, also so viel Mut habe ich nicht. Also habe ich mich gedacht, okay, dann kämpfe ich mich mal durch oder kämpfe mit dem Text. Jetzt könnt ihr überlegen, wer hat gewonnen, ich oder der Text. Ja, der Text gewinnt normal als immer. Also lassen wir uns einfach mal drauf ein, auf diesen Text und gucken mal, ist es vielleicht doch was für den Advent? Hat es uns vielleicht doch was zu sagen? Und das Erste, was schon so richtig den Druck rausnimmt, ist, ja, der ist ja gar nicht für uns geschrieben. Ja, ist ja gut, das ist ja für die Thessalonicher geschrieben. Ja, das war ja 50 nach Christus, also 20 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt war, nachdem er auferstanden ist, nachdem der Paulus losgegangen ist, wir haben es gerade gehört, dann auf seine Missionsreisen. Da ist dieser Text an die Thessalonicher geschrieben, das heißt, wir können heute Abend einfach zuhören, nicken und sagen, genau so war das damals, hoffentlich hätten sie es alle so gemacht und dann gehen wir wieder heim. Gut, oder? ja, ganz so einfach wird es nicht, das verspreche ich euch schon. Aber erstmal müssen wir es tatsächlich wahrnehmen, eben kein Text direkt für uns, sondern an eine Gemeinde. Und Kalinda hat es gerade schon ein bisschen gesagt, was die Herausforderung bei dieser Gemeinde war. Der Paulus konnte gar nicht lang dort bleiben, nachdem er die Gemeinde gegründet hat, musste relativ schnell weiterziehen und es lag ihm echt auf der Seele. Also zwei Sachen lagen ihm auf der Seele. Eigentlich, er war ein absoluter Teammensch. Alleine durch die Gegend ziehen war gar nichts für ihn und jetzt musste er allein weiterreisen nach Athen und dann nach Korinth, weil eigentlich hat er immer sein Team, seinen Timotheus und seinen Silas bei sich gehabt, aber hier sind sie halt zurückgeblieben in Thessalonich, um einfach noch ein bisschen für die Gemeinde da zu sein. Und das andere war eben die Frage, ja, wie geht's jetzt mit dieser Gemeinde weiter, wenn ich nicht da bin? Und die Juden machen da gerade einen Aufstand und so. Jetzt nachher, vielleicht kommt nachher der Timotheus und berichtet, von der Gemeinde ist nichts mehr übrig. Ja, die sind alle wieder zack, weg, umgekehrt und nichts mehr vom Glauben. Aber als sie zurückkommen, wissen sie, gute Sachen zu berichten über diese Gemeinde. Und das schreibt der Paulus dann auch in einem Brief ganz am Anfang. Er sagt, hey, überall in der Region erzählt man sich jetzt schon von euch. Ja, wie ihr euch abgekehrt habt von den Götzen und zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also es ist dort passiert, die waren in einer... Wie mir auch, wir sind in einem kulturellen Umfeld. Ja, wir leben erstmal so, wie alle Menschen leben. Wenn man Gott nicht kennt, macht man halt, was alle machen. Oder was man eben denkt, was halt gut ist oder so. Aber meistens orientiert man sich doch so an der Gesellschaft. Und diese Gesellschaft hat Dinge, die ihnen wichtig ist. Ja, bei uns wäre es wahrscheinlich Gesundheit, Wohlstand, Sicherheit, so Sachen. Das sind halt die Götzen unserer Zeit. Vielleicht noch ein paar andere Sachen. Und jetzt haben die sich damals abgekehrt von den Götzen? Und wenn du dich von was abkehrst, ist ja, dann steht ja erstmal ein Loch. Ja? Und Jesus hat mal gesagt, wenn du so einen Dämon, sag ich mal, loswirst, dann musst du gucken, dass da Gott in dich reinkommt, weil sonst kommt der Dämon zurück mit noch ein paar anderen und dann wird es noch schlimmer, als es vorher war mit den Menschen. Also wichtig, dass man sich nicht nur von irgendwas abkehrt und sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben, sondern sich Gott zuwendet und sagt, dir möchte ich dienen. Jetzt gehört mein Leben dir. Das, wie ich vorher, sage ich mal, im Dienst dieser Götzen, Kulturen oder Gesellschaft stand, so möchte ich jetzt dir dienen, Gott. Das war so der eine, was er bei den Thessalonicher wahrgenommen hat. Und das zweite war, die hatten eine echte Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Ja, das war so richtig, das steht hier im Vers 10, im Kapitel 1, dass sie seinen Sohn aus den Himmeln erwarten, den er, den also Gott, von den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Also die hatten eine echte Wiederkunftshoffnung. Und das hoffe ich, das haben wir auch, oder? Dass wir darauf warten, dass Jesus kommt. Wartet ihr darauf, dass Jesus kommt?
Ja.
Ist das? Vielleicht ist ja die Realität so, dass man das immer wieder auch vergisst, dass wir in einer Welt leben, die ja auf was zugeht, auf ein Ziel zugeht. Jesus kommt wieder. Jesus hatte da nie einen Zweifel dran gelassen, dass er hingeht zum Vater, aber dass er wiederkommen wird. hat er ganz deutlich betont, dass er hat auch beschrieben, wie es sein wird, wenn er kommt. Er hat die Zeichen beschrieben, und wenn man jetzt so den Adventskranz der Weltgeschichte anzünden würde, habe ich mir auch schon überlegt, würden jetzt da drei Kerzen brennen, also nicht nur eine, also ein bisschen weiter sind wir schon, sind wir so bei drei Kerzen oder sind wir fast schon beim vierten Advent, so dass es ja eigentlich bald losgehen müsste. Keine Ahnung, ich will jetzt keine Spekulationen aufmachen, aber wichtig ist eigentlich diese Erwartung, dass er kommt, dass man einmal bei ihm sein wird. Das ist doch das, worauf zumindest das Leben der Thessalonicher drauf zuging. Die hatten dann auch eine Not, die hatten dann die Not, dass eben Leute schon gestorben waren und sie jetzt gefragt hatten, ja, wie ist es dann, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Und da geht es dann eben nächste Woche drum. Aber erstmal war einfach diese Erwartungshaltung, ich möchte bei Jesus sein. Und ich hoffe, spätestens hier klingt man und dockt man an diese Gemeinde in Thessalonien, sagen, genau, das ist doch immer noch unser Herzschlag. Ja, mit den Sachen, wir kehren uns ab und wollen nicht mehr dieser Welt dienen, sondern wir gehören einem lebendigen Gott. Und wir erwarten, dass Jesus wiederkommt, auf den leben wir zu. Und das Größte in unserem Leben ist doch einmal ihm gegenüberzustehen. Das ist doch das Ziel. Ja, dass da ein tolles Festmahl geben wird, ein reich gedeckter Tisch. Das ist schön, aber wenn Jesus nicht an dem Tisch sitzt, dann sage ich, da bin ich falsch. Ja, habe ich mich verlaufen. Na, irgendwo muss ich irgendwo anders sein. Also das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass da Jesus ist und dass wir dem gegenüberstehen, der sein Leben für uns gegeben hat. Also da wollen wir hin. Da wollten die Thessalonicher hin und der Paulus bereitet jetzt die Gemeinde darauf vor, ihrem Herrn einmal gegenüberzutreten. Ja, das war dem Paulus wichtig, dass so eine Gemeinde vorbereitet wird, dass sie nicht irgendwie einmal ihrem Herrn gegenübertreten, sondern, wie sollte man sagen, geschmückt, zubereitet, sodass sie eigentlich würdig sind, dann auch ihrem Herrn gegenüberzutreten. Das ist ihm wichtig. Und deswegen geht es eben hier um die Heiligung. Das wäre Gottes Wille. Also, warum ist Gottes Wille überhaupt wichtig? Fragt ihr nach, was Gott, was willst du? Eigentlich sollte man das schon tun. Ja, das ist eigentlich wichtig, das gehört ja dazu. Also wenn du dein Leben Gott unterstellst, wenn du sagst, ich diene mit meinem Leben jetzt Gott, dann wäre es gut zu wissen, was dieser Gott will. Ja, wenn ich sage, Jesus, du bist mein Herr, dann wäre es gut zu wissen, was der Herr einem sagt. Sonst macht man irgendwas, aber nicht das, was der Herr will. Das wäre doof. Ja, also wichtig ist einfach fragen, Herr, was willst du? Und es wäre natürlich immer schön, so einen Tagesabschnitt, so eine Anleitung zu kriegen. Herr, also Daniel, heute habe ich für dich, ja, zu du. Geh mal bei den Nachbarn vorbei, klingel mal und sag mal ein paar nette Worte. Hier verteil mal ein paar Bibelverse auf der Straße. Ja, sagt der Gelinde, dass sie das ganz toll macht hier mit der Moderation. Also ich habe so ein paar Sachen zum Abhaken und am Abend kann ich dann alles streichen. Oh, habe ich vergessen, tut mir leid, Herr, mache ich morgen, ja. Das wäre doch super, wenn das so wäre. Aber ganz so ist es eben nicht. Wir kriegen nicht so die Liste zum Abhaken, aber wir kriegen ein Bild, ein großes Bild davon eigentlich, was es bedeutet, ja, nach Gottes Willen zu leben. Und diese Veränderung nennt sich eben Heiligung, ja. Und der Paulus macht das, indem er nicht sagt, so, das müsst ihr jetzt machen, ja, übrigens, sondern er sagt, ich bitte euch, ich ermahne euch, ich flehe euch an, ich halte es euch vor Augen. Ja, er kommt nicht wie ein Befehlshaber, aber er sagt, das halte ich euch mal vor Augen und jetzt denkt drüber nach, ja, lasst euch drauf ein. Aber jetzt möchte ich erst nochmal auf dieses Wort eingehen, was ist eigentlich nochmal Heiligung? Was ist Heiligung? Was steckt denn in diesem Wort drin? Erstmal Heil. Heil ist jetzt auch nicht so ein Wort, was man so oft benutzt, genauso wenig wie Heiligung. Aber bei Kindern noch am ehesten, ja. Kannst du mal Heile machen, ja. Also, was macht man dann? Pusche, ja, wenn sie verletzt sind, und wenn was kaputt ist, und dann könnt ihr mal Heile machen, ja. Dann entweder kriegst du es geklebt oder du kaufst was Neues und gibst das und die freuen sich, dass du das wieder ganz gemacht hast. Ja, das passiert ja manchmal, wenn Ja, die heile Welt, ja, da stirbt das kleine Haustier und dann gehst schnell und kaufst ein neues und dann, die merken dann gar nicht, dass es ein anderes ist, ja. Und die Welt ist noch heil, weil es geht ja, stirbt ja nichts, aber ja, so ist es, eine heile Welt, wenn also was heil machen, die merken schon, dass, da muss was gut sein, das soll perfekt sein, das soll richtig sein, so wie es eigentlich gedacht ist. Ja, eine heile Welt ist eine Welt, die in Ordnung ist. Leben wir in einer heilen Welt? Nein, leider nicht. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Aber wir sind doch Heilige, oder? Das habe ich leider vergessen. Ich wollte mir doch so einen Heiligenschein basteln. Aber weil ich, der ist gerade ein bisschen abhanden gekommen, aber ich dachte, da bringe ich so einen künstlichen mit. Nein, so als Heilige gehen wir doch durch die Welt. Und da hat man meistens auch so Vorstellungen. Das sind eben die, die nichts falsch machen, die ein ganz besonders gutes Leben geführt haben. In der katholischen Kirche ist das ja so, da musste man eben sich ganz besonders, oder die, die sich besonders verdient machen mit guten Taten, das sind dann die Heiligen, vielleicht manchmal dargestellt haben mit dem Heiligenschein. Genau, aber Paulus sagt mal, ihr alle seid Heilige. Ja, ihr alle seid Heilige. Und das ist wieder diese Spannung auf der einen Seite, ihr seid alle Heilige, das ist ein Zustand, aber so richtig klappen tut es scheinbar dann doch noch nicht im Leben. Ja? Also es ist nicht so, dass Gott so einen Schalter umlegt, sagt, ihr seid jetzt Heilige und jetzt lebt ihr dann automatisch auch so. Sondern da gibt es scheinbar noch Kräfte in uns, die auch uns dazu bewegen, Dinge zu tun, die eben Gott nicht entsprechen. Und deswegen brauchst du die Heiligung, die Veränderung. Und das Ziel ist, dass wir eben immer mehr Gott ähnlich werden, Jesus ähnlich werden. Gott hat nicht umsonst gesagt, ich bin heilig und deswegen sollt ihr auch heilig sein. Ihr sollt auch heilig sein. Da könnt ihr jetzt sagen, okay, das war doch Altes Testament, hat Gott auch dem Volk Israel gesagt. Aber im Petrusbrief wird es wiederholt. Da heißt, denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Also wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in eurem ganzen Wandel heilig, seid in eurem ganzen Leben heilig. Was für ein Anspruch, ja. Seid in eurem ganzen Leben heilig. Also macht immer das Richtige, das Gute, das, was Gott entspricht. Macht ihr das? Also, aber es wäre schön. Das muss man ja sagen. Also stellen wir es uns doch mal vor, wenn das so wäre. Ja, dann würden wir vielleicht auch diesem Namen, den wir tragen, wir nennen uns Christen, vielleicht mehr Ehre machen. Ja. Wenn wir wirklich das leben könnten. Aber wie geht das? Stellen wir nicht eher fest bei uns, dass so viele unheilige Sachen gibt? Es ist ein Prozess. Es ist eine Veränderung. Vielleicht so ein bisschen wie, naja, bei Jesus hat man den Jüngern die Füße gewaschen und bei uns am Tisch müssen sich die Kinder meistens die Hände waschen. Ja, wenn sie kommen, die stapfen, also die Füße sind jetzt nicht so wichtig, weil wir liegen ja nicht am Tisch wie die damals, aber mit den Händen, wo man da zugreift und wenn der Kleine halt gerade in den Schinken reingegriffen hat, dann willst du vielleicht nicht, wenn der mit seinen Dreckhänder da reingegriffen hat, dann ist das nicht mehr so lecker. Ja, also schickst du ihn los und sag, wasch dich mal, leg das mal ab, was da an dir dran ist. Und das muss er dann halt machen. Und dann kommt er wieder und hoffentlich mit sauberen Händen, sonst schickt schon halt nochmal los. Ja, gibt's immer wieder. Aber das Ziel ist eben, sauber zu werden, heilig zu werden, verändert zu werden. Ganz klar, fertig werden wir in dieser Welt damit nicht. Also, wer hier meint und sagt, also, ja, jetzt so seit 3 Jahren bin ich also jetzt heilig. Ja. Also, es hat dann schon so 3 Monate gedauert, aber dann hatte ich's drauf und dann, seitdem flutscht es so. Nein, glaube ich nicht. Das sind dann, da liegen oft andere Dinge im Argen. Das ist vielleicht auch ein falsch verstandener Anspruch. Ja. Aber es darf immer mehr werden, immer besser werden. Man darf da auch hineinwachsen. Und ganz klar, Gott gegenübertreten können wir nur als Heilige. Aber die Veränderung, das ist jetzt die Frage, wie geschieht es, die können wir letztendlich gar nicht machen. Das ist etwas, was Gott an uns macht. Wir können dem nur Raum geben, dass das geschieht. Ja? Aber machen tut's Gott. Von der Gemeinde ist ja die Rede als eine Braut. Ja, das sind wir dann auch, da wären wir wieder bei Offenbarung oder im Fässerbrief, so wenn so die große Hochzeit dann stattfindet, wenn die Gemeinde als Braut einmal ihrem Herrn begegnet. Und im Epheserbrief lesen wir, wie das geschieht, dass diese Braut nachher perfekt ist. Also dass da überhaupt nichts dran ist, was, dass sie nicht zu Jesus passen würde, sage ich mal, sondern dass sie einfach makellos rein, völlig, da gibt es keine Worte so richtig dafür. Ja? So, eben perfekt ist. Und da heißt eben, dass das Jesus gemacht hat. Jesus hat die Gemeinde sich selbst verherrlicht dargestellt, damit sie nicht mit Flecken oder Runzeln oder irgendwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Das macht Jesus an seiner Gemeinde. Können wir also letztendlich gar nicht so machen. Und wenn wir da ein bisschen weiter gucken, merken wir, es macht nicht nur Jesus, es macht auch Gott der Vater. Jesus betet mal für die Gemeinde und sagt zum Vater, heilige sie, mach das an denen. Heilige sie in der Wahrheit. Johannes 17 betet es und dann sagt er, dein Wort ist Wahrheit. Also hier merkt man wieder, Heiligung geschieht auch dadurch, dass wir hier drin lesen, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht und uns damit verändert. Ja, plötzlich liest du was und siehst, also ich habe mal so einen Vers gelesen, also da heißt halt, wenn dich jemand bittet, dann verweigere es nicht. Und das arbeitet jedes Mal in mir, wenn mich jemand um irgendwas bittet. Ja, dann denke ich immer, also steht doch da, wenn dich jemand bittet, verweigere es nicht. Selbst wenn du nicht die Erwartung hast, dass du es jemals zurückkriegst, sollst du es geben. Also jetzt kommt dein Nachbar zu dir, der weiß, das ist voller Schlamper. Ja, der hat schon bestimmt deinen Hammer und deine Säge und das hat er alles schon in seiner Werkstatt. Und jetzt kommt er und sagt, ob er mal deinen Akkubohrer haben könnte. Jetzt könnte ich natürlich sagen, jetzt gibst du mir erstmal meinen Hammer und meine Säge zurück. Ja, dann machen wir so ein Tauschgeschäft. Oder du könntest sagen, okay, ja, kriegt er halt meinen Akkubohrer auch noch. Das fordert uns raus, oder? Aber wie machen wir das mit Gott? Ja? Ist nicht so, dass Gott gern gibt, ohne was zurückzufordern? Ja, wie wäre das, wenn Gott immer gleich zurückfordern würde und sagen, hey, ich lasse bei euch wachsen, ich lasse Sonne scheinen, ja, machen wir Sonnensteuer, ja, für euch Menschen. Ich hätte ja gern was zurück von euch. Gott gibt einfach und gibt. Und gibt, ja, wie dieser Vater beim verlorenen Sohn, der verlorene Sohn sagt, gib mir das Erbe und der Vater sagt nichts und gibt einfach. Er hätte so viel Grund, sich aufzuregen. Also wir merken so, Gottes Wort arbeitet an uns, wenn wir es zulassen. Ja, wir können natürlich immer denken, das geht ja gar nicht. Also wenn der schon meinen Hammer hat und meine Säge, jetzt gebe ich noch meinen Akkubohrer. So viel Geld habe ich mir gar nicht, das alles zurückzukaufen und so. Es gibt immer so viele logische Gründe, warum das alles total doof ist, was Gott sagt. Ja, liebe deinen Feinde, kann nicht funktionieren. Kauf nur, was du wirklich brauchst und sagen, wenn das alle Menschen machen würden, dann würde die Marktwirtschaft kaputt gehen. Es gibt lauter logische Gründe, warum das überhaupt nicht funktionieren kann, was Gott uns sagt. Aber ich glaube, es funktioniert trotzdem. Ja, weil Gott sich dann dazustellt. Keine Ahnung, wie du dann wieder an deinen Hammer und so kommst, dann bet halt einfach mal dafür, keine Ahnung. Das macht er dann schon irgendwie, vielleicht kommt halt jemand vorbei und beschenkt dich oder was auch immer. Aber einfach das Gott mal zuzutrauen, dass wenn wir nach seinem Wort leben, dass er sich dazustellt und dass das gut wird und dass da was sichtbar wird. Vielleicht kommt der Typ irgendwann zurück und sagt, du, hey, ich schäme mich ja so, ja, hab mir das auch, jetzt habe ich es gemerkt. Ja, so bin ich meistens. Ich finde dann immer irgendwas, denke, das habe ich mir vor ein paar Jahren mal ausgeliehen. Oh, kann ich das jetzt noch zurückgeben? Und ja, vielleicht kommt er und dann hast du vielleicht einen Einstieg und sagst, ja, ich hab's nicht zurück erwartet, aber schön, dass du es mir gibst. Aber weißt du, Gott ist genauso. Der gibt einfach mal. Er erwartet gar nicht erst mal gleich was zurück. Aber schön, wenn du kommst. Ja, ich konstruiere jetzt was. Da gibt's ganz viele Möglichkeiten, wie Gott sowas dann tatsächlich auch für sich gebrauchen könnte, wenn wir uns darauf einlassen. Ja, wenn wir das zulassen, dass Gott an uns handeln darf. Also, er tut's, der Vater tut's, der tut's durchs Wort, Jesus tut's, er sagt, ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Also Jesus selber hat heilig gelebt, ja, perfekt gelebt. Und das soll auf uns wieder übertragen werden. Weil wir es ja eben dann doch nicht können, gibt er uns seine Heiligkeit. Ja, die dürfen wir sozusagen anziehen und zum Schluss sagen, danke, dass du mich neu machst, dass du mich so passend machst für den Vater, wie ich nie sein könnte. Und es geschieht durch Gottes Geist, der in uns hineingegeben ist. Also, es ist ganz und gar Gottes Werk. Gott tut's völlig. Er macht dich heilig und passend für sich. Das stimmt. Und es stimmt aber auch. Streng dich an. Ja, lass es zu. Du musst es machen. Das stimmt auch. Paulus schreibt mal, jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagt danach. Ja, strengt euch an, dass das auch wahr wird. Dass das, was in euch drin steckt, jetzt auch sichtbar wird. Lasst es zu. Damit nämlich Gottes Wesen eben sichtbar wird in dieser Welt. Und vielleicht merken wir auch dann selber erst, wo wir stehen, wenn wir merken, hey, hier tut Gott Dinge durch uns, die ich selber gar nicht hinkriege. Denn das ist ja eigentlich unsere Erfahrung in dieser Welt. Es gibt lauter Dinge, die findet man nicht gut, aber wir machen sie trotzdem. Ja, weil wir irgendwie auch nicht anders können. Der Paulus sagt hier so, das sind die Begierden, in denen leben die Gott nicht kennen. Aber da kommen wir ja auch raus. Ja, das steckt ja immer noch in uns drin. Solche Kräfte, die dich dazu ziehen, irgendwas zu tun, was Gott nicht will. Und da gibt es so ein Schema, wie sowas funktioniert. Das finden wir beim Josua. Da haben die, unter dem Josua hatten wir ja die Jericho eingenommen. Und als die Jericho eingenommen haben, hatte Gott gesagt, ihr sollt alles verbrennen. Ja, ihr nehmt nichts. Nehmt nichts von der Beute. Also, das gehört alles mir. Ja, soll alles heilig sein. Gehört alles mir. Alles meins. Hat Gott gesagt. Ihr nehmt nichts. So. Und dann, später kommt raus, doch einer hat was genommen. Ja, und das war nicht gut. Und dann fragt der Josua den Achan, der da was genommen hat, und sagt, also, hey, sag mal, was hast du da gemacht? Und dann sagt er, es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Und das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China, also aus dem Land, wo, also ein ziemlich teurer Mantel war das, sowie 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Also erstmal hat er es nur gesehen. Ja. Okay, jetzt kann ich schon sagen, liegt da. Okay. Gott hat gesagt, so, seins. Aber was passiert jetzt? Dabei bleibt es ja nicht. Ich bekam Lust danach. Ja, jetzt beginnt es Kopf zu kreisen. Ach, was wäre denn, wenn in der Mantel, oh, das sähe schon cool aus in dem Mantel. Ha? Mit dem Gold, da könnte ich mir was leisten. Ja? Also so funktioniert es. Wir sehen was. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Heute genauso. Du siehst was. Ja, für den einen, der Paulus spricht hier so die Thema Ehe an und Thema Finanzen. Und der eine ist vielleicht dort ein bisschen empfänglicher, der andere da. Für den einen sind es eben so sexuelle Anreize, für den anderen eben, keine Ahnung, der kann nicht widerstehen, wenn er irgendwo einkaufen geht. Völlig egal, aber es gibt immer irgendwas, da springen wir drauf an. Ja, da guckst du hin, du siehst es, die Werbung blendet es dir ein und dann sagst du, boah, muss ich haben. Ja, brauche ich. Weil wenn ich das hätte, boah, dann wäre ich was. Also da springt irgendwas in uns an. Also ich, was macht er dann? Jetzt wäre noch die Chance zu sagen, aber Gott hat gesagt, nein. Was könnten wir jetzt tun? Wir könnten darum beten und sagen, Herr, ich weiß, dass es nicht richtig ist. Ja? Ich brauche das eigentlich gar nicht. Ja, es überkommt mich nur so. Aber ich weiß, ich brauche das nicht. Ich weiß, wäre der falsche Weg. Jetzt wäre noch die Chance. Und ich bin sicher, dass Gott uns Kraft gibt, so Dinge zu überwinden. Wenn wir uns an ihn wenden, weil es ist ja sein Wille. Aber du kannst heute machen wie der Achan und sagen, und ich nahm es. Ja, Gelegenheit war da, hab's gesehen, hab Lust bekommen. Keiner guckt, mitgenommen. Und ist er jetzt glücklich mit seinem Mantel und seinem Gold? Nö, was muss er da machen? Na, heißt, und siehe, es ist im Innern meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber darunter. Glücklich wird er nicht, weil den Mantel kann er niemandem zeigen. Ja? Nach außen kannst du es dann oft nicht zeigen, was es dir in dir auch kaputt macht. Man wird ja nicht glücklich, nur weil du dem Ganzen nachgegeben hast. Das ist leider die Erfahrung, die man dann macht. Wie traurig. Also, wie können wir da, was können wir dagegen tun? Ich habe es vorher schon gesagt. Wir können nicht verhindern, dass wir was sehen in dieser Welt. Es wird immer wieder Dinge geben, die kommen uns vor Augen. Dann denkt man, ach, das brauche ich, den Weg muss ich gehen, was auch immer. Aber wir können es Gott hinlegen und sagen, du, Herr, gib mir Kraft, hilf mir. Also ich kann es aus meinem Leben so sagen, bezeugen. Ich hatte echt Sachen, da habe ich null Chance gehabt dagegen, dem jemals zu widerstehen. Bis zu dem Tag, als ich Gott gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich habe es jetzt so lange aus eigener Kraft versucht. Ich weiß, dass es nicht in Ordnung ist. Ich habe es versucht. Ich schäme mich jedes Mal dafür, dass es so ist, aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Entweder machst du es jetzt oder ich gehe dran kaputt. Das war jetzt 18 Jahre her. Und ich weiß, seitdem hält er mich. Wenn er mich loslassen würde in dieser Sache, würde ich so abstürzen. Ist ja nicht so, dass es dann unser Verdienst ist, wenn wir dann ein anderes Leben führen können. Es ist immer nur, weil Gott was an uns tut. Ich weiß, zu was ich fähig wäre, wenn Gott mich nicht halten würde. Aber er hält. Und das ist die Erfahrung, die man machen darf. Und das ist das, wo ich merke, es gibt den lebendigen Gott. Es gibt einen, der kann dich vom Wesen her anders machen, neu machen, verändern. Der ist da. Das ist nicht nur irgendeine Philosophie oder Gedanke, sondern einer, der wirklich Macht hat, ins Leben einzugreifen. Und ich wünsche euch das, dass ihr das auch immer wieder erfahren dürft. Egal in welchem Bereich, wo es euch Not macht, legt die Dinge hin, bekennt, dass er es allein nicht schafft, dass er ihn braucht. Und ich bin sicher, er greift ein, er hilft. Manchmal ist es trotzdem ein Prozess, manchmal ist es schlagartig anders. Manchmal dauert es auch, es ist ein Weg, den Gott mit einem geht. Mal ganz egal, aber er geht diesen Weg mit uns und er wird uns verändern. Und einmal dürfen wir vor ihm stehen, dann darf das alles abfallen, was uns jetzt noch Not macht. Und dann sind wir verändert und sind so wie er ihm gleich. Nicht, weil wir es könne, weil wir es gemacht haben, sondern weil er es gemacht hat. Und da bin ich von Herzen dankbar dafür. Jesus kommt. Amen.
Danke, Herr Jesus, mal wir den ersten Advent feiern dürfen, Herr. Das Kirchenjahr mit dem Feuerwerk, mit viel Laut und Kompös beginnt und es ganz still mit Warten beginnt. Und danke, dass wir wieder in diese Wartezeit auf deine Ankunft, Herr, uns drin befinden, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du uns aus all dem Lärm, den immer wieder in die Stille des Wartens hineinrufst, auch in unserer Zeit, Herr. Und danke, dass wir da auf dich schauen dürfen, Herr. Und danke, Herr, dass du auch uns immer wieder gebrauchen willst und mit aufrichten willst, mit all dem, was wir uns selber oft auch belastet, Herr, dass wir oft so Unheilige sind und doch Unheilige Heilige, weil du uns heilig machst durch dein Blut, Herr. Und durch dein Blut können wir vor dir stehen und dass du uns prüfst und unser Dunkel vergehen lässt, Herr. Dass wir immer so gehen, dass wir auf dich sehen dürfen, Herr. Dass wir auf dich sehen dürfen, weil deine Liebe uns verändern will. Und dass wir auf dich hören dürfen, weil du uns verändern willst. Und dass wir auf dich warten, Herr. Dass du wiederkommst nach deiner Verheißung und alle Menschen dich sehen werden. Und noch sind wir in dieser dunklen Zeit, Herr Jesus, da möchten wir dich bitten, dass du auch da unser Licht bist, dass du uns leuchtest durch die Dunkelheit unseres Lebens hindurch zu dir hin, Herr. Da möchten wir dir alle die bringen, die wirkliche Dunkelheit um sich haben, Herr. Wir bitten dich alle um unsere verfolgten Geschwister der Welt, Herr, die in dunklen Zellen hocken und warten auf das Licht, dass sie wieder frei sind. Da möchte ich bitten für alle Kranken, die irgendwo im Krankenhaus liegen oder zu Hause und wir wissen, wie es weitergeht, dass du ihnen ihr Licht bist. Da möchten wir alle Sterbenden anbefehlen, dieser Tage, die auf der letzten Wegstrecke sind zu dir nach Hause, die dich kennen, und aber auch die, die dich noch nicht kennen, dass du ihnen noch begegnest, dass sie wissen dürfen, dass du lebst und dass du auferstanden bist und alle Menschen dich sehen werden, die an dich glauben, dass sie gerettet werden durch dich und deine Kreuzestat auf Golgatha. Danke, Herr Jesus, dass wir mit dieser Gewissheit uns Unheilige als heilig bezeichnet haben, weil du unser Heil bist, unser Heiland bist, auf den wir vertrauen dürfen. So geh doch mit uns in diese neue Woche und segne uns, segne die Adventszeit und schenke uns auch diese Ruhe, diese Stille, die wir doch so dringend brauchen in unserem hektischen Alltag. Und alles, was wir jetzt nicht ausgesprochen haben, möchte man die Worte legen, die du uns gelehrt hast.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.